Mittlerweile 14 und 46 Minuten, Radio del Sol auf der 107.9 und ebenso zu empfangen im Internet mit der Adresse www.radiodelsol.es. Und ich freue mich sehr, nach einer kleinen Sommerpause jetzt wieder stets am letzten Donnerstag bei mir im Studio zur Kunststunde Bernd Fischer begrüßen zu dürfen. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo, guten Tag.
Ich hoffe, ihr seid mir gut über den ja doch etwas heißen Sommer gekommen.
Ach, so heiß fand ich den gar nicht. Also es war sehr angenehm, fand ich. Im Schatten jedenfalls.
Und wir sind jetzt natürlich auch bereit, um uns wieder ein bisschen mit der Kunst zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
Ja, also ich bleibe noch mal ein bisschen in der Zeit zwischen 1900 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Nicht? Das war für die Kunstgeschichte eigentlich so die bedeutendste. Und zum Beispiel die Entwicklung des Expressionismus, die Entstehung der abstrakten Malerei. Wir haben darüber ja in den letzten Sendungen schon gehört, über den Fauvismus in Frankreich, über die Brückemaler und die Künstler des Blauen Reiters. Heute dachte ich mir, befassen wir uns mal mit einem Kapitel der Malerei, das in Frankreich um das Jahr 1907 begann und bis zur Mitte der 20er Jahre dauerte. Die Rede ist vom Kubismus und Peter, da sind es vor allem zwei Namen, die mit dieser neuen Form der Malerei in Verbindung gebracht werden müssen. Das ist einmal Georges Braque und Pablo Picasso. Wenn man wissen will, woher der Name Kubismus stammt, er leitet sich ab aus dem lateinischen Wort Cubus, was so viel wie Würfel bedeutet. Und der Kubismus ging von dem Gedanken aus, dass jeder Gegenstand sich auf einfache geometrische Formen und Körper, vor allen Dingen Zylinder, Quader, Kegel oder Kugel, zurückführen lässt. Dieser Gedanke war eigentlich nicht neu. Schon Paul Cézanne hatte festgestellt, alle Formen in der Natur lassen sich auf Kugel, Kegel und Zylinder zurückführen. 1907 gab es in Paris eine große Gedächtnisausstellung mit Werken von Cézanne. Auch schon früher hatten sich viele Künstler mit seinen Werken auseinandergesetzt. In manchen Bildern konnte man schon einen regelmäßigen Auftrag der Farbe in Form von, man kann sagen, rechteckigen Flächen erkennen. Dabei blieb aber meist das natürliche Aussehen des Motivs erhalten. Cézanne beschäftigte sich aber mit der Darstellung von Volumen allein durch die Farbe und die Kombination von flächenhafter und räumlicher Wirkung. Oft wiederholte er ja deshalb auch Bilder. Er schuf immer wieder Variationen ein und desselben Bildes oder desselben Motivs, kann man sagen, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Also ich denke da an den Gebirgszug Saint-Victoire in seiner Heimat. Den hat er ja unzählige Male gemalt und immer wieder verändert. Und angeregt von dem Gedanken, die Natur in geometrische Urformen und Urkörper zerlegen zu können, begannen einige Künstler ein Motiv nicht mehr wirklichkeitsgetreu abzubilden. Nun kann man sagen, dies taten die Impressionisten früher und die Expressionisten jetzt zwar auch nicht, aber bei ihnen war doch immer noch eindeutig zu erkennen, was ein Bild darstellen sollte. Außerdem war für die Expressionisten das Bild ein Emotionsträger. Die Farben und ihre Wirkung waren extrem wichtig. Man kann sagen, bis auf Kandinsky, der sich ja der Abstraktion zuwandte, wie wir letzte Sendung gehört haben, trotzdem blieben die Bilder immer noch Darstellung von etwas, was es gab. Nun, die Kubisten gingen anders vor. Sie zerlegten das Darzustellende in Einzelteile und mischten diese Teile neu. Sie stilisierten sie, also auf ihre Urform, und setzten sie auf andere Art und Weise wieder zusammen. Nun, das setzte Vorstellungskraft voraus, wenn man den Gegenstand des Bildes erkennen wollte. Besser gesagt, den Gegenstand wiedererkennen. Im Gegensatz zur abstrakten Malerei, die ja keinen Gegenstand kennt, versuchte der Kubismus, bekannte Gegenstände neu zu betrachten und neu zu formulieren. Man ging davon aus, dass jeder Gegenstand ein Wesen hat, also etwas, was ihn auszeichnet. Und dadurch, dass man ihn verändert oder neu zusammensetzt, wird dieses Wesentliche ergründbar und sichtbar. Nur, was ist dieses Wesentliche? Wie kann man es darstellen? Die alten Ägypter zum Beispiel griffen auf die Methode zurück, von jedem Gegenstand die charakteristische Ansicht darzustellen. Sie verzichteten dabei auf jedes Detail und vor allen Dingen auf den Raum. Ihre Abbildungen hatten überhaupt keine Tiefe, die wirkten also immer sehr flächig. Nun, wir wissen auch, dass die Künstler aller späteren Zeiten sich ja gerade darum bemühten, mit diesem Grundproblem der Malerei fertig zu werden. Wie kann man Tiefe oder Raum auf einer Fläche herstellen? Nun, der Kubismus war ein Versuch, diesen Widerspruch zwischen Fläche und Raumschaffung nicht zu vertuschen, sondern ihn für neue Wirkungen auszunutzen. Man kann sagen, die Kubisten beschäftigten sich also nicht mit politischen oder gesellschaftlichen Zuständen, wie es ja zum Teil die Expressionisten taten, sondern sie hatten mit ihren Werken rein künstlerische Ziele.
Bernd, da möchte ich mal kurz einhaken. Also für mich klingt das sehr mathematisch. Sind diese Künstler des Kubisten alles kleine Mathematiker gewesen?
Nein, nicht Mathematiker, aber sie stellten sich vor allen Dingen Formfragen. Nicht? Das heißt also, wie kann man eine neue Bildsprache finden, um zum Beispiel einen Gegenstand ganz anders darzustellen? Es ging im Wesentlichen um Gegenstände. Es ging nicht um politische Thesen oder sonst etwas. Man mag das mathematisch erfinden. Ich würde sagen, das ist eigentlich mehr so ja, eine Art künstlerisch-wissenschaftliche Herangehensweise der Künstler.
Mich hätte das natürlich nur so einen ganz groben, so ein ganz klein bisschen fast albtraumhaft an alte Geometriestunden erinnert.
Es ist hilfreich, die geometrischen Grundformen der Körper zu kennen. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Formen des Kubismus. Ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen. Bei einigen kann man sie sehr deutlich erkennen, bei anderen wiederum nicht. Und später hat man das auch verlassen und wieder versucht, auch Körper nur durch Fläche darzustellen. Das ist wieder so eine Art kleine Gegenbewegung in diesem ganzen Gedankenspiel. Du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Also, wenn wir zum Beispiel an so einen Gegenstand denken, nicht? Eine Geige. So sehen wir diese Geige mit unserem geistigen Auge ganz anders, als wir sie in der Wirklichkeit sehen. Also, wir erinnern uns an die Geige, an ihr Aussehen, den Korpus, den Klang, an diese gewählte Form, an das Material, welches Holz man benutzt hat. Und würden wir eine Geige aus verschiedenen Perspektiven betrachten, also sagen wir von oben, von hinten, von vorn, auf dem Tisch liegend oder an der Wandhängung, gehalten von einem Musiker, während er spielt und so weiter, so sind uns diese ganz verschiedenen Ansichten ja oft gleichzeitig gegenwärtig. So, also wir haben das alle schon mal gesehen und kennen das. Und manche Details, wie zum Beispiel der Schneckenhals, dieser gewundene, nicht, oder der Bogen, die Saiten, die sind uns deutlicher vor Augen. Es kann also sein, wenn wir eine Geige nur von der Seite betrachten, zum Beispiel die Resonanzlöcher oder diese Krümmung der Zagen und so weiter, die wir gar nicht sehen, wie bei einer Fotografie, wenn wir da drauf schauen würden, dann wissen wir dennoch, dass es diese Bestandteile gibt. Und dass wir sie aus einer anderen Perspektive auch sehen könnten. So, und die Kubisten schufen jetzt also Bilder, die diesem Umstand Rechnung trugen. Also, sie zerlegten einen Gegenstand, zum Beispiel eine Violine, in Einzelteile oder in Fragmente, verstreuten diese Teile auf der Leinwand, versteckten sie teilweise oder veränderten die Größe, schufen ganz andere Gewichtungen, setzten die einfach neu zusammen oder zeigten einen Gegenstand gleichzeitig auf einer Fläche, also auf ein Bild, aus verschiedenen Perspektiven. Das war eigentlich das Neue. Und diese Methode der Bildherstellung hat natürlich einen Nachteil. Dessen waren sich die Erfinder des Kubismus auch bewusst. Also, man konnte ja nur Gegenstände abbilden, wenn man weiß, wie der Gegenstand aussieht in Wirklichkeit. Man muss ihn also kennen. Jemand, der eine Geige nicht gesehen hat, dem wird das nie gelingen, wenn er jetzt ein kubistisches Bild einer Geige sieht, diese verschiedenen Fragmente wieder richtig aufeinander zu beziehen oder zusammenzusetzen. Und deshalb wählten die Kubisten aus diesem Grund auch ganz gewöhnliche Gegenstände, also die jeder kennt, zum Beispiel Gitarren oder Flaschen. Dann gibt es etliche kubistische Bilder mit Stillleben, Schalen mit Früchten oder eben auch die menschliche Gestalt. nicht, wo sich ja Leute drüber aufgeregt haben, dass Picasso plötzlich ein Gesicht malte mit drei Augen oder so etwas. So, also man nahm auf jeden Fall bekannte Sachen, weil das dann leichter zu erkennen war, diese einzelnen Teile, und man sie leichter aufeinander beziehen konnte. Gut, man kann das Ganze natürlich für eine intellektuelle Spielerei halten, für ein Künstlerspiel, das Spaß machen kann oder auch nicht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, dass viele unbedarfte Besucher einer kubistischen Ausstellung den Bildern natürlich oft skeptisch oder ratlos oder eben auch ablehnend gegenüberstehen. Also wenn viele Leute in eine Ausstellung von Picasso laufen, dann deshalb, weil Picasso sehr berühmt ist und seine Bilder wahnsinnig viel Geld kosten. Und das ist dann oft der Hauptgrund. Damals natürlich noch viel stärker als heute, nicht? Wo sich der Kubismus als eigenständiger Kunststil bekannt gemacht hat. Also unbestreitbar ist aber natürlich, dass die Erforschung dieser bildnerischen Mittel und die Möglichkeiten alle späteren Künstler beeinflusst hat und vor allen Dingen die Kunstrichtung des 20. Jahrhunderts, obwohl der eigentliche Kubismus eigentlich nur sehr kurze Zeit dauerte.
Ganz spannendes Thema heute bei uns in der Kunststunde. Wir behandeln den Kubismus, so ein bisschen die Geschichte, die Entstehung des Kubismus. Wir werden auch noch auf kubistische Künstler zu sprechen kommen, machen jetzt aber zunächst einmal eine kleine musikalische Verschnaufpause. Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer. Und Bernd, weiter geht's mit dir, bitte.
Ja, unser Thema Kubismus kann untergliedert werden in verschiedene Perioden. Und ich fange einfach mal an so mit dem Frühkubismus. Also man kann sagen, das erste kubistische Bild oder als erstes kubistisches Bild gilt ein Werk von Picasso mit dem Titel Les Demoiselles d'Avignon. Das ist ein Bild, das entstand 1907, also noch bevor man vom Kubismus als einer eigenen Kunstrichtung sprechen konnte. Das Bild zeigt Frauen, und die abgebildeten Frauen sind mit blockartigen Körperformen dargestellt. Und auch der Hintergrund ist in geometrische Flächen gegliedert. Die Frauen sind angezogen und der Stoff, den sie tragen, der fließt aber nicht, wie man das früher ja oft versucht hat, dann mit bestimmten Lichteffekten den fließenden Stoff darzustellen, sondern der ist hier richtig kantig und geometrisch dargestellt. Und die Flächen sind deutlich voneinander abgegrenzt. Nicht mit einer Linie, aber doch mit einer klaren Grenze. Also man verwischt dort nichts. Man sieht die Figuren aus verschiedenen Blickwinkeln, zum Beispiel das Gesicht von vorne und die Nase im Profil. Das ist auf den ersten Blick natürlich sehr merkwürdig. Und die Gesichter wirken überhaupt sehr maskenartig. Und man kann das zum Teil auch auf die Einflüsse der amerikanischen Masken zurückführen, mit denen sich ja die Künstler der damaligen Zeit sehr beschäftigt haben. Bei der Frau oben rechts zum Beispiel ist das Gesicht schon fast mit einer Hundeschnauze vergleichbar. Also alles andere als schön, wenn man so will. Die natürlichen Proportionen sind verzerrt und die Wirkung von Licht und Schatten wird überhaupt nicht berücksichtigt. Und auch der Raum ist nicht perspektivisch dargestellt. Ich habe ja auf meiner Internetseite auch die Texte, die wesentlichen Texte zum Kubismus bereitgestellt. Und dort ist das Bild natürlich dann auch zu sehen, sodass man ein bisschen besser weiß, wovon ich spreche. So, Picasso und Georges Braque, die arbeiteten zusammen und entwickelten Cézannes Grundprinzipien weiter. Sie waren der Meinung, dass Cézanne auch in seinen Bildern den Raum nicht vollständig erfasste, weil er das Motiv von einem Punkt aus ansah. Erst wenn der Maler das Motiv von mehreren Seiten betrachtete, konnte er den Raum und den Körper des Motivs darstellen. Daher begannen Picasso und Braque mehrere Ansichten in einer Darstellung zusammenzufassen. Beispielsweise konnten sie durch die Abbildung eines Gesichts von vorne und im Profil mehr Informationen über sein Aussehen festhalten. Natürlich, diese Darstellung widersprach den konventionellen Sehgewohnheiten. Im Gegensatz zu den traditionalen Malern bildeten die Kubisten, wie ich schon gesagt habe, nicht das ab, was sie sahen, sondern das, von dem sie wussten, dass es existiert. Durch die verschiedenen Blickwinkel gab es keine Zentralperspektive mehr. Zum Teil überlagerten sich die verschiedenen Ansichten und Körperformen wurden schroff und ganz grob gegliedert dargestellt. Die Bilder waren in größere Farbflächen aufgeteilt. Alltägliche Gegenstände wurden verwendet, das hatten wir schon gehört, die zwar auf geometrische Grundformen zurückgeführt wurden, aber trotzdem noch deutlich zu erkennen waren. Nun, von den traditionellen Malern wurde der Kubismus anfangs abgelehnt. Besonders die Darstellung aus verschiedenen Blickwinkeln wurde heftig kritisiert.
Das erinnert mich auch so ein bisschen an frühere Sendungen, Bernd, da haben wir das auch ab und zu mal gehört. Immer wenn eine neue Stilrichtung aufkam, waren zunächst einmal die traditionellen Maler dagegen.
Ja, das ist immer, wenn etwas Neues kommt, dass es erstmal eine heftige Gegenbewegung geht, weil man braucht ja eine gewisse Offenheit und diese Offenheit, die speist sich ja meistens aus einer Unzufriedenheit mit dem, was ist. Jemand, der sehr zufrieden ist mit einem Zustand, egal, das betrifft jetzt nicht nur die Kunst, so wie es ist, der ist nicht offen. So, und von daher lehnt er das zunächst einmal ab. Nicht? Und er muss es erst in einer späteren Phase als Bereicherung empfinden, damit diese Offenheit entsteht. So sehe ich das. Das ist ein normaler menschlicher Prozess eigentlich.
Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass gerade die Künstler, die ja nun mal kreativ tätig sind, gerade die eigentlich offen sein müssten, eben auch für neue Strömungen und neue Bewegungen.
Ja, natürlich, aber mach dir mal die Zeit oder halt dir mal die Zeit gegenwärtig damals, nicht? Es entstanden ja ganz viele Richtungen. Also denken wir an die ganze expressionistische Bewegung mit ihren verschiedenen Abteilungen und Ablegern. Die ja auch ganz andere Ziele hatten. Also meistens will ein Künstler ja auch etwas erreichen mit seiner Kunst, nicht? Oder verändern. Dieses wurde doch sehr als Spielerei gesehen. Es war nichts Politisches oder so etwas. Es war etwas ganz Strukturelles, mit dem man sich da befasste. Nicht? Das war auch ein Grund der Ablehnung. Nicht? Also jemand, der so etwas malt, ein Stillleben, wo alles zergliedert ist und so weiter, kann man auch fragen, ja, was soll's, wozu eigentlich? Mhm. Nicht? Dieser Kubismus, der hatte nachher ja auch ganz verschiedene Abteilungen, wenn man so will, oder ging verschiedene Wege. Also im Nachhinein haben dann Leute, die sich mit Kunst beschäftigen, da versucht dafür auch bestimmte Begriffe zu finden. Also zum Beispiel ein Begriff ist der analytische Kubismus. Beim analytischen Kubismus wird das Motiv in kleine geometrische Formen zerlegt. So, und es wurde kein Unterschied zwischen Hintergrund und Motiv gemacht. Nicht? Also die Körper und Raum werden völlig zergliedert. Es gibt nicht mal einen Schwerpunkt auf dem Bild, sondern nur ein gleichmäßiges Netz von Flächen und Linien. Die Künstler verwendeten dabei auch meistens sehr gedämpfte Farbtöne. Also braun, grau, grün, ocker. Also die Farbe war ihnen weniger wichtig als der Inhalt des Bildes und die Auseinandersetzung mit diesen Formen. Auf eine räumliche Wirkung wurde verzichtet. Und im Gegensatz zu den Bildern der Anfangsphase waren nicht mehr deutliche Quader- oder Zylinderformen zu erkennen, sondern eher zweidimensionale Formen. Also es wird auch wieder so ein bisschen zurückgenommen. Es gab keine Lichtquelle mehr, die das Bild einheitlich in beleuchtete und unbeleuchtete Flächen aufteilte, sondern nur hellere und dunklere Farbflächen. Und plötzlich begannen die Künstler auch Buchstaben und Zahlen in ihre Bilder einzufügen. Das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Nun, wir haben schon erwähnt, dass häufige Motive Stillleben waren, nicht? Aber es gab auch Landschaften und Porträts. Da möchte ich vor allen Dingen eins mal benennen, und zwar hat Picasso mal seinen Galeristen porträtiert, Ambroise Royard, von dem wir auch schon in der letzten Sendung oft gehört haben. Und das ist ein ganz merkwürdiges Bild, liebe Hörer, wenn Sie sich das auch mal auf der Website anschauen. Also man kann zwar die Gesichtszüge noch erkennen, doch ist das ganze Bild von geometrischen Linien durchschnitten. und die Konturen der Figur sind nicht genau vom Hintergrund abgegrenzt. Man weiß also gar nicht genau, wo fängt der Hintergrund an, wo fängt die Person an. Im Gegensatz zu den Stillleben der Anfangsphase, wo mehrere Gegenstände aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen waren, wurde jetzt oft ein einziges Motiv aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Dieser analytische Kubismus spaltete das Motiv schließlich so stark auf, dass man kaum noch Anhaltspunkte für den Inhalt erkennen konnte. Also manche sprechen dann auch vom hermetischen Kubismus. Hermetisch heißt ja verschlossen, verschlüsselt oder nicht entzifferbar. Einzelne Details waren mehrmals über das ganze Bild verteilt zu sehen und verschiedene Gegenstände überschnitten sich. Diese übereinandergelegten Flächen bezeichnete man damals als plan superposé. Diese Bilder wirken sehr abstrakt und trotzdem muss man wissen, die Maler gingen immer noch von einem Gegenstand als Grundmotiv aus. Und die Abstraktion war nicht das Ziel der kubistischen Malerei. Das ist eine ganz andere Entwicklung. Manche oder danach folgt eigentlich der synthetische Kubismus. Das hört sich nun auch sehr hochgestochen an und diese Phase dauerte auch nur wenige Jahre. Vor allen Dingen Juan Gris und Fernand Léger beeinflussten diese Richtung des Kubismus. Synthese bedeutet der Verbindung einzelner Teile zu einem Ganzen. Und bei diesen Bildern wurde jetzt nicht mehr ein Motiv in geometrische Formen zerlegt, sondern abstrakte Formen wurden zu einem Motiv zusammengesetzt. Ein Ausspruch von Juan Gris macht diesen Unterschied deutlich. Er sagte, machte der analytische Kubismus aus einer Flasche einen Zylinder, so wird nun im synthetischen Kubismus aus einem Zylinder eine Flasche produziert. Wichtiger war vielleicht auch noch was anderes, eine ganz neue Entwicklung, und zwar die Collage, also das Klebebild, das damals auftauchte. Also neben gemalten Gegenständen wurden jetzt auch Zeitungsseiten, Tapeten, buntes Papier, Packpapier und so weiter aufgeklebt. Dadurch wurde auch bei abstrakteren Bildern wieder ein Bezug zur Wirklichkeit hergestellt. Nun, Sie wissen, die Collage wurde später ja von vielen Kunstrichtungen übernommen, zum Beispiel vom Dadaismus, und gilt als wichtige neue Technik der Kunst des 20. Jahrhunderts. Auch die Surrealisten verwendeten das Verfahren. Manchmal entstanden auch aus der Collage dreidimensionale Objekte und Skulpturen. In diesem analytischen Kubismus wurden wieder größere, einheitliche Flächen gemalt und aufgeklebt. Es gibt zum Beispiel Bilder, da sieht man so eine Holzmaserung oder Druckbuchstaben, nicht, die dann nachgeahmt werden. Die Formen und Farben werden klarer und gemalte Farbflächen werden auch wie ausgeschnittene Papierstücke gegeneinander gesetzt. Es gibt so eine Vermischung von Vorder- und Seitenansicht und so weiter. Ich will das gar nicht im Einzelnen erklären, das wird auch ein bisschen zu trocken, denke ich mal. Es gibt einen Haufen Sonderformen. Eine weitere Sonderform ist der orphische Kubismus, der so parallel zum analytischen entstand. Der wurde vor allem von einem Schriftsteller, nämlich Apollinaire, und von den Farbtheorien des Chemikers Chevreul geprägt. Apollinaire malte zwar selbst nicht, der vertrat aber den Kubismus als einer der ersten in der Öffentlichkeit. Wir haben schon mal in einer letzten Sendung von Delaunay gehört und von seiner Frau. Und die beiden beschäftigten sich sehr mit dem Orphismus. Also typisch sind zum Beispiel so Kreisformen in bunten Farben. Und man wollte nur durch diese Farben eine Wirkung des Bildes entstehen lassen. Ich persönlich mag diese Arbeiten nicht sehr, aber gut, jeder hat ja seinen Geschmack. Delaunay hat allerdings diese Kreisformen und Farben auch oft zur Darstellung von zum Beispiel des Eiffelturms gedutzt. So, und da gibt es dann ganz merkwürdige Wirkungen, die mir dann auch wieder gefallen, nicht? Also je reiner etwas ist, desto unverständlicher ist es manchmal auch für mich. Diese ganze kubistische Malerei hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die Bildhauerei. Ich will da nur zwei Bildhauer nennen, das ist Duchamp Villon und dann Alexander Archipenko. Sie haben bestimmt auch schon, liebe Hörer, oft mal so eine Skulptur von ihm gesehen. Also, das sind dann oft so reduzierte Köpfe oder Figuren, die wirklich aus ganz kantigen geometrischen Grundelementen entstehen. Es ist auch kein Wunder, dass Archipenko später dann auch zur abstrakten Plastik tendierte. Picasso erforschte in Skulpturen aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Papier und so weiter die räumlichen Grundlagen für die kubistische Malerei. Und er schuf natürlich aus Skulpturen, zum Beispiel so eine Bronzeplastik-Frauenkopf, die dann auch so von der Forschung mit zum analytischen Kubismus gezählt wird.
Wir sind mittendrin in der Kunststunde, Thema Kubismus. Wir haben eben ein bisschen was gehört zu ein paar Unterarten, auch zu der Vielfalt des Kubismus. Wir werden nach einer kurzen Unterbrechung gleich hier weitermachen. Und da wird es dann unter anderem auch um wichtige Vertreter dieser künstlerischen Stilrichtung gehen. Der Kubismus ist also Thema in unserer heutigen Kunststunde und so ein paar Namen von Künstlern haben wir ja auch schon gehört. Aber Bernd, wer gehört denn jetzt wirklich zu den wichtigen Vertretern des Kubismus?
Ja, die beiden wichtigsten sind sicherlich Georges Braque und Picasso. Vor allem natürlich auch Picasso. Nun, eigentlich kennt ihn jeder und deswegen brauche ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Also wir wissen ja, dass er schon als Jugendlicher ausstellungsreife Bilder gemalt hat. Nicht? Er ist also wirklich ein Ausnahmekünstler. Und also er ging nach Paris und beschäftigte sich dort mit den aktuellen Kunstrichtungen und den Werken von Cézanne, Toulouse-Lautrec, Degas und so weiter. Sie wissen auch, liebe Hörer, dass man seine Werke in verschiedene Perioden einteilt, zum Beispiel in der sogenannten blauen Periode, stellte er ja hauptsächlich Elend, Krankheit, Armut dar und die Palette beschränkte sich immer mehr auch auf Blautöne, deshalb heißt die Phase ja auch so. Die Bilder zeigten eine melancholische Grundstimmung. Während der Rosa-Periode wurden die Farben dann wieder vielfältiger und Motive waren Menschen aus der Zirkuswelt wie Gaukler, Artisten, Harlequins und so weiter. Also ich denke mal, wir werden über Picasso vielleicht mal eine eigene Sendung machen. Ansonsten gibt es ja derart viel Material über ihn, sodass wir vielleicht hier auch die Sendezeit denn dafür nicht unbedingt nutzen sollten. Also er hat sich auch natürlich mit afrikanischen und iberischen Skulpturen beschäftigt. Und diese Einflüsse, die sind es, die zum Beispiel auch in dem Bild Les Demoiselles d'Avignon zu erkennen sind. Gemeinsam mit Georges Braque entwickelte er den Kubismus weiter und schuf natürlich auch kubistische Skulpturen, wie wir schon gehört hatten, sogenannte Konstruktionen. Anfangs entstanden wenige kubistische Bildhauerarbeiten. Und erst als Picasso mit Collagen begann, wandte er sich ihnen dann wieder mehr zu. Häufige Motive waren dabei Musikinstrumente. Es gibt zum Beispiel eine Arbeit mit dem Titel Konstruktion Violine, die aus ausgeschnittenen, gebogenen und bemalten Blech und Draht besteht und eine Violine durch Rechteck- und Quaderform darstellt. Diese Skulptur wirkt dabei schon eher abstrakt. Nun, bei seinem Studium afrikanischer Plastiken erkannte Picasso als Grundlage die Aneinanderreihung von einzelnen Volumenformen. Und diese Erkenntnisse wendete er dann auch in der Malerei an, zum Beispiel auch in dem Porträt seiner Lebensgefährtin Fernand. Das Bild heißt Frau mit Birnen. Und bei dem das Gesicht in verschiedene Partien gegliedert ist. Die Teile des Gesichts wie Lippen, Kinn und so weiter werden als gewölbte Körper dargestellt. Das Bild ist jedoch noch nicht so stark zergliedert wie spätere Bilder des analytischen Kubismus, zum Beispiel dieses Bildnis von Ambroise Royard, also das Porträt seines Galeristen. Und es hat auch noch lebhaftere Farben. Nun, ganz wichtig, das Bild von ihm mit dem Titel Drei Musikanten, das gilt so als Höhepunkt des synthetischen Kubismus. Picasso verwendete darin zum ersten Mal eine Personengruppe als kubistisches Motiv. Die Person auf der linken Seite des Bildes stellt einen Pierrot dar. Und diese Figur besteht aus weißen, blauen, braunen und eckigen Flächen. Man kann Augen, Nase und Hände erkennen. Und er spielt ein flötenähnliches Instrument. Und vor ihm befindet sich eine braune Fläche mit mehreren kleinen Formen darauf. Und die könnten vielleicht einen Tisch darstellen. Genau sieht man das nicht. Die Person in der Mitte ist ein Harlekin. Er trägt ein Kostüm aus roten und gelben Dreiecken und hält eine Gitarre in der Hand. Man kann Augen, Nase und die schwarze Kopfbedeckung erkennen. Das Gesicht, im Gesicht befindet sich eine schwarz-weiß karierte Fläche. Die Person rechts stellt einen Mönch dar. Er trägt eine schwarze Kutte mit einer spitzen Kapuze und hält ein Blatt mit Noten in den Händen. Das Gesicht und der Bart sind grau. Der Hintergrund des Bildes ist braun und stellt einen viereckigen Raum dar. Man kann auch ein Tier mit braunem Fell erkennen, das links hinter den Personen liegt und zur Seite blickt. Die drei Personen sind gerade von vorn zu sehen. Sie bestehen zum Großteil aus eckigen Flächen in klaren Formen und füllen den Großteil des Bildes aus. Zum Teil kann man einzelne Flächen nicht genau zuordnen. Obwohl es sich um ein Ölbild und nicht um eine Collage handelt, wirkt es doch wie aufgeklebtes Buntpapier. Schatten und plastische Wirkung ist nicht vorhanden. Nur der Hintergrund hat eine gewisse räumliche Tiefe. Wir wissen, dass nach dieser kubistischen Phase Picasso gleichzeitig in verschiedenen Stilen gearbeitet hat und dass er auch viele Skulpturen und Keramiken schuf. In einigen Werken ging er auf die Ereignisse des Krieges ein. Also das bekannteste Bild von ihm, Guernica, verweist ja auf die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch die Legion Condor, nicht? Vor dem Spanischen Bürgerkrieg. Kommen wir zum zweiten, Georges Braque. Der begann als Dekorationsmaler, studierte in Paris und wurde sehr stark von den Werken von Cézanne beeinflusst. Und er schloss sich dann später den Fauvisten an. Nach dieser Phase veränderte sich sein Stil und er begann mit kubistischen Landschaftsbildern und Stillleben. Und er arbeitete eng mit Picasso zusammen. Er verwendete auch erstmals Buchstaben und das Motiv der Musikinstrumente in seinen Bildern. Später stellte er zahlreiche Collagen her, sogenannte Papiers Collier, also zusammengeklebtes Papier. Und er verwendete in seinen Collagen auch sogenannte Augentäuschung. Dabei wurden meist Stoffe imitiert. Durch die Collage bekam er die Möglichkeit, Farbe und Form zu trennen. Seiner Meinung nach stellte das die ganz große Entdeckung in der Collage dar. Typisch sind ausgewogene, aufeinander abgestimmte Farbkompositionen. Also man kann sagen, neben Picasso galt er als führender Vertreter des Kubismus. Er arbeitete auch oft mit Juan Gris zusammen und schuf dabei farbige Gipsreliefs und Skulpturen. Kommen wir vielleicht ganz kurz auf den Spanier Juan Gris zu sprechen. Der schuf anfangs so Arbeiten im Jugendstil und fand dann in Paris nachher Anschluss an Picasso. Dieser Juan Gris ist für den Kubismus sehr wichtig, nicht nur durch seine Bilder, sondern der hat viele Vorträge gehalten und Texte über das Konzept des Kubismus geschrieben und über die Möglichkeiten der Malerei, die sich daraus ergeben. Also viele theoretische Überlegungen und Entwicklungen stammen von ihm. Das war so ein ganz genauer, kann man sagen. Also er ging sehr methodisch und logisch vor und dadurch wirken seine Bilder oft sehr streng. Also ich habe dort auf die Website ein Stillleben auf dem Tisch gezeigt, wo man das nochmal sich genauer etwas angucken kann. Interessant ist noch ein vierter Vertreter, Fernand Léger. Der kam nach so seiner Phase der impressionistischen Malerei zum Kubismus. Diese Bilder sind insofern sehr interessant, weil er häufig Maschinenteile und Zahnräder in seine Werke einbaut und vor allen Dingen auch menschliche Figuren wie Maschinen oder technische Konstruktion darstellt. Man sieht dann also Menschen in Röhrenform oder so. Also das war auch, als ich mich jetzt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, auch für mich wieder etwas Neues. Solche Bilder habe ich lange nicht gesehen. Also er hatte eine sehr positive Einstellung gegenüber den neuen Entwicklungen in der Technik. Also man sieht dort viele Röhren und eine sehr einfache Farbgebung. Also oft nur Blau, Gelb und Rot. Es gibt ein Bild, Frau mit Vase, das man sich vielleicht mal angucken sollte und das vielleicht das am meisten verdeutlicht. Gut, später wurde er dann, wandte er sich wieder mehr so der realistischeren Malweise zu und vor allen Dingen auch surrealistischen Malweise. Als deutschen Vertreter könnte man vielleicht durchaus Franz Marc sehen, nicht? Also wir haben, als wir über die deutschen Maler gesprochen haben, ja auch von seinem Bild Füchse gesprochen, was eigentlich ein rein kubistisches Werk ist.
Der Kubismus, Thema in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer. Gleich geht's weiter, zwischendurch ein paar musikalische Takte. Tja, zwei Namen, liebe Leute, die haben wir bislang häufiger gehört, nämlich Georges Braque und Pablo Picasso. Und ich glaube, zu beiden, Bernd, hast du uns noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ich möchte doch noch mal ein bisschen auf die Beziehung dieser beiden eingehen. Und auch auf André Derain, weil wir über den schon in einer vorigen Sendung gesprochen haben. Ende des Jahres 1907 sah Braque das Bild Demoiselle d'Avignon in Picassos Atelier im Bateau Lavoie. Das Bateau Lavoie war ein verwahrlostes Haus auf dem Montmartre in Paris. Warum ist das wichtig? Der Name dieses Hauses ging in die Kunstgeschichte ein. Da um die Wende zum 20. Jahrhundert eine Gruppe von später berühmt gewordenen Künstlern, die hatten dort gelebt und Ateliers gemietet. Also einer der Bewohner war Picasso, der dort von 1904 bis 1909 mit seinem Hund Frika lebte. Hier malte er die ersten kubistischen Werke und auch sein Gemälde Les Demoiselles d'Avignon entstand an diesem Ort. Das Atelierhaus Bateau Lavoie kann daher als Geburtsort des Kubismus bezeichnet werden. Außerdem fanden Kees van Dongen, über den wir auch schon mal gesprochen hatten, Otto Freundlich, Juan Gris, Max Jacob, dann Amedeo Modigliani und so weiter, hier ihre bezahlbare Unterkunft, denn Paris war ja sehr teuer. Übrigens Modigliani, ich hatte mir überlegt, über diesen Maler, weil er ja auch ein bisschen in die damalige Zeit passt, vielleicht die nächste Sendung zu machen. Vielleicht schon mal vorweg, also seine Tochter zum Beispiel hat mal beschrieben, dass ihr Vater, also Modigliani, eines Nachts im betrunkenen Zustand eine Anzahl Bilder von befreundeten Malern dort zerstört hat. Also es scheint dort doch oft hoch hergegangen zu sein und bestimmt wurde da nicht nur diskutiert, sondern auch ordentlich getrunken, denke ich mal. Das Haus war ein Treffpunkt vieler bekannter Persönlichkeiten der damaligen Avantgarde. Also nicht nur Maler, sondern zum Beispiel Apollinaire war dort oft zu Gast. Natürlich auch Gertrude Stein, Jean Cocteau und eben Georges Braque und Matisse, die dann auch die dort lebenden Künstler besuchten oder selbst Ateliers hatten. Georges Braque also sah Picassos Bild, Les Demoiselles d'Avignon, und seine erste Reaktion war negativ. Er soll wörtlich gesagt haben, mit ihren Bildern wollen sie anscheinend bei uns das Gefühl erwecken, Stricke schlucken und Kerosin trinken zu müssen. Auch an Henri Matisse und André Derain, der da häufig zu Gast war, äußerten sich zunächst ablehnend. Aber, das muss man festhalten, von nun an wurde in Picassos Atelier über seine weiteren Arbeiten und über die Arbeiten von Braque, der ja viel in dem Fischerdorf Lestac malte, vor allen Dingen im Sommer 1907, also über deren beiden Arbeiten wurde heftig diskutiert. Und Derain nahm daran munter Anteil. Braque erinnerte sich später mal, ich zitiere ihn, es dauerte nicht lange und ich tauschte mich täglich mit Picasso aus. Wir diskutierten und prüften die Ideen des anderen und verglichen unsere jeweiligen Arbeiten. Zitat Ende. Die nun beginnende gemeinsame Schaffensperiode der beiden Künstler erlangte durch den Ausdruck, den man damals benutzte, La Cordée, übersetzt die Seilschaft, Berühmtheit. Ihre Zusammenarbeit war derart eng und partnerschaftlich, dass sie sich mit den Brüdern Wright, also diesen Flugpionieren, verglichen und deshalb wie Mechaniker kleideten. Heute ist das ja oft so, da erkennt man einen Künstler an seinem aus der Mode gekommenen Hut, den er trägt, nicht? Aber meistens sind das dann oft keine bedeutenden Künstler, die so rumlaufen. Vielleicht bis auf Joseph Beuys, aber über den lässt sich ja streiten. Während Picasso seine Arbeiten selten öffentlich zeigte, präsentierten Georges Braque und André Derain im März 1908 ihre neuen Werke im Salon der Unabhängigen, also im Salon de Indépendance. Über André Derain als ein Vertreter der Fauvisten neben Matisse und über die Rolle der Pariser Salons haben wir in früheren Sendungen oft gesprochen und deshalb gehe ich hier nicht nochmals darauf ein. Interessant ist, die Schriftstellerin und Kunstsammlerin Gertrude Stein sagte oder berichtete von dieser Ausstellung und sagt, wir sahen zwei große Bilder, die sich ziemlich ähnlich sahen. Das eine ist von Braque, das andere von Derain. Die Bilder erscheinen uns sehr fremdartig, mit seltsam geformten Figuren wie aus Holzblöcken. Zitat Ende. Verdächtigte Picasso Braque im Frühjahr noch seine Arbeiten so verwerten zu wollen, ohne den Zusammenhang mit dem Urheber zu kennzeichnen, so verglichen sie im Herbst 1908 ihre im Sommer geschaffenen Werke. Und sie stellten fest, die Bilder waren merkwürdig ähnlich. Zum Beispiel ein Bild Maisonette dans un Jardin und von Picasso und die Häuser in Lestac von Braque. Ich habe diese beiden Bilder auch mal auf die Website gestellt, dass man sie auch mal vor Augen hat und vergleichen kann. Nun, der Herbstsalon lehnte eine Ausstellung der Bilder von Braque 1908 ab. Aber sie wurden in der Galerie Kahnweiler gezeigt. Die Ausstellung eröffnete am 9. November 1908, ein Tag nach Ende des Herbstsalons. Und diese Ausstellung erregte in Künstlerkreisen viel Aufsehen. Der Kunstkritiker Louis Vaucel, von dem wir auch schon früher mal gehört hatten, brachte die Werke in seiner Kritik vom 14. November 1908 als erstes mit dem Begriff der Kübe in Verbindung, also der Kuben. Und er schrieb, Braque verachtet Form und reduziert alles auf geometrische Grundformen, auf Kuben. Einige Monate später nennt er diesen Stil dann auch kubistisch. Und Ende 1909 ist dieser Ausdruck bei allen Malern und Kritikern im Gebrauch. Interessant noch, André Derain erläuterte später einmal, weil du das vorhin auffragtest, man hat den Kubismus mathematisch, geometrisch, psychoanalytisch zu erklären versucht. Das ist pure Literatur. Und er fährt fort, der Kubismus hat plastische Ziele. Wir sehen darin nur ein Mittel, das auszudrücken, was wir mit dem Auge und dem Geist wahrnehmen, unter Ausnutzung der ganzen Möglichkeiten, die in den wesenhaften Eigenschaften von Zeichnung und Farbe liegen. Das wurde uns eine Quelle unerwarteter Freuden und eine Quelle der Entdeckungen. Zitat Ende. Also, man kann sagen, es ging um Spaß. Ne? Spaß ausprobieren, Sachen machen. Durch den Kontakt mit Picasso und Braque war Derain zwar in dem Augenblick, als sich der Kubismus entwickelte, in Tuchfühlung mit den beiden Gründern, jedoch gab er sich dem Kubismus nie ganz hin. Also Derain war bereits unzufrieden mit seinem kubistischen Vorstoß, dessen Wildheit mit seiner eigenen Natur nicht in Einklang stand. Und weshalb ich das erwähne, er zerstörte 1908 alte Arbeiten, die er nicht mochte, die zu vertreten ihm widerstrebten. Der Galerist Kahnweiler, der ja auch diese Ausstellung organisiert hatte, hat ein Buch geschrieben, Das heißt, der Weg zum Kubismus, also das war im Jahre 1920. Und er erzählt darin, dass Derain eine ganze Reihe von Kompositionen mit lebensgroßen Figuren geschaffen hatte. Und einige davon stellte er bei den Unabhängigen aus. So ein Stier, ein Bild mit Badenden. Die Badenden wurden glücklicherweise angekauft und sind uns so erhalten geblieben, schreibt er. Alle anderen hat Derain im Jahre 1908 verbrannt. Für Pablo Picasso war der Ausgangspunkt des Kubismus ja, den uralten Widerstreit eines Gemäldes aufzuheben. Die Veranschaulichung der Form, die Darstellung des Dreidimensionalen und seiner Lage im Raum auf der zweidimensionalen Fläche und der Wahrung der Einheit des Werks. Oder mit Picassos Worten gesagt, Kubismus ist nie etwas anderes gewesen als dies. Malen um der Malerei willen und der Ausschluss aller Begriffe von nicht wesentlicher Wirklichkeit. Die Farbe spielt eine Rolle in dem Sinn, dass sie zur Darstellung der Volumen hilft. Zitat Ende. Man kann also sagen, Braque und Picasso verließen den Weg, die größtmögliche Naturwahrscheinlichkeit des Darzustellenden zu bewahren. Also die wirkliche Form und die wirkliche Farbe, das interessierte sie nicht. Braque schloss sich nach der 25. Ausstellung im Salon der Unabhängigen, das war also im Jahr 1909, der Entscheidung Picassos an, nicht mehr im Salon auszustellen. Die Arbeiten Picassos, die bereits zuvor sehr selten öffentlich zu sehen waren und die von Braque, waren nur in den Galerieausstellungen bei Kahnweiler und am Brasse Royal präsent. Zwischen 1908 und 1913 signierten Picasso und Braque ihre Bilder entweder überhaupt nicht oder nachträglich auf der Rückseite. Sie waren von dem Wunsch geleitet, den Charakter des Persönlichen auszuschalten. Also das halte ich schon für sehr erstaunlich, nicht? Dass man Bilder nicht signiert oder nur auf der Rückseite, wenn man bedenkt, wie eitel und neidisch doch die meisten Künstler sein können oder auch sind. Im Winter und im Frühjahr 1914 arbeiteten beide Künstler wieder in Paris. Die haben bestimmt sehr engen Kontakt gehabt, darauf lassen auch die Titel der Arbeiten schließen. Also zum Beispiel ein Bild von Braque heißt Stillleben mit Herz Ass und eines von Picasso heißt Weinglas mit Kreuz Ass. Also die beiden haben sicherlich eng zusammengearbeitet. Im Juni brach Braque zu einer Fahrradtour auf, deren Ziel das Sommerhaus in Sorg war. Dort erwarteten ihn bereits Picasso und André Derain. Picasso hatte mit Eva im benachbarten Avignon ein Haus bezogen. Und nach der Kriegserklärung Österreichs an Serbien wurde Braque und Derain zum Kriegsdienst eingezogen. Und Picasso war ja als Spanier nicht wehrpflichtig. Also am 2. August 1914 wurden beide Maler von Picasso zum Bahnhof von Avignon gebracht. Picasso äußerte später, dass er Braque seither niemals wieder gesehen hätte. Das hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt, wenn man an die enge Beziehung der beiden denkt. 1914 zeigte dann im Dezember Alfred Stieglitz 20 Bilder von Braque und Picasso in seiner Galerie in New York. Die stammten also aus der Sammlung von Francis Picavia. Wenn wir die Zeit nach 1914 nehmen, dann sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass zum Beispiel 1915 Braque bei einem Fronteinsatz am Kopf schwer verwundet wurde. Das kann vielleicht auch ein Grund sein, warum die beiden sich nicht mehr getroffen haben. Und Braque kehrte nach langer Rekonvaleszenz in Sorg im Frühjahr 1917 nach Paris zurück. Und dort begegnete er allerdings dann häufiger Juan Gris. Zu Picasso hatte er keinen persönlichen Kontakt mehr. Man muss auch festhalten, dass sich Braque nachher vom Kubismus entfernte und einen eigenen Stil entwickelte, bei dem er vornehmlich Stillleben malte. 1922 wurde er eingeladen, in einem eigenen Raum an der Ausstellung des Salon der Unabhängigen teilzunehmen und siehe da, er verkaufte sämtliche 18 ausgestellten Werke. Nun, Braque starb am 31. August 1963 in seiner Pariser Wohnung.